HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Jetzt ist er schon ein gutes Vierteljahr hier, 100 Tage sozusagen im Amt, hat schon einige Premieren hinter sich und viel Frankfurt und noch mehr Schauspielluft geatmet. Anselm Weber kam im Sommer und hat nach einer zweijährigen Erkundungszeit gleich das Steuer im Schauspiel übernommen. Im Doppelkopf wollen wir gerne wissen, wie es ihm geht, was er schon gemacht hat, was er unbedingt machen und erreichen will, wo die Herausforderungen liegen, in einer Stadt wie Frankfurt ein Schauspiel zu leiten. Herzlich willkommen, Anselm Weber.
Guten Tag.
Haben Sie sich schon ein bisschen eingelebt oder ist Frankfurt noch ganz neu?
Nein, ich habe mich sehr eingelebt. Also ich habe das ja schon immer wieder mal erwähnt, dass das ja nicht mein erster Aufenthalt in Frankfurt ist. Ich habe Anfang der 90er bei Peter Eschberg angefangen und dann war ich in den 2000ern bei Elisabeth Schweger und dann habe ich in den Jahren danach viel Oper gemacht. Also Frankfurt ist mir sehr bekannt.
Sie haben hier schon einiges inszeniert, Sie sind länger hier gewesen. Was reizt Sie denn an Frankfurt? Vorher, jetzt waren Sie in Bochum, Sie kennen das Rheinland sehr gut, aber Sie waren eigentlich in der ganzen Republik und auch schon ein bisschen draußen.
Genau. Also das spontan würde ich immer sagen, das Tolle ist die Stadt am Fluss. Das ist einfach wunderbar. Ich liebe es, morgens am Wasser entlang zu laufen ins Theater.
Das heißt, Sie haben auch eine Wohnung am Fluss.
Das war sozusagen mein Arbeitsziel. Die Arbeitsaufgabe war, eine Wohnung zu finden, zu der ich zu Fuß ins Theater gehen kann und am Main entlang laufen kann. Und das ist wunderbar, wenn man 12 Jahre lang auf der A40 verbracht hat. Ist das eine echte Steigerung der Lebensqualität?
Das kann ich total unterschreiben. Wie geht das denn so mit einem Intendantenjob? Wird der ausgeschrieben? Muss man sich bewerben? Wurden Sie direkt gefragt? Gab es ein Kuratorium, das dann entscheidet? Wie läuft sowas?
Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt tatsächlich immer von den jeweiligen Kulturdezernenten ab. In dem Fall hat Professor Dr. Felix Semmelroth das alleine geführt, hat Gespräche geführt und zu einem Zeitpunkt, wo ich das eigentlich gar nicht irgendwie noch auf dem Schirm hatte, sich dann an mich gewendet. Das war, als ich in Frankfurt damals Passagieren an der Oper inszeniert habe, diese KZ-Oper oder Auschwitz-Oper. Und da sind wir ins Gespräch gekommen.
Und hat Sie das gleich gereizt oder haben Sie gesagt, ich muss mal nachdenken?
Ja, das war eine komplexe Situation, weil ich hatte in Bochum eben einen Vertrag unterschrieben über weitere 5 Jahre. Ich hatte verlängert und es hat einen Moment gedauert, bis ich sozusagen mir das oder realisiert habe, was das möglicherweise für eine Chance sein könnte.
Was mussten Sie mitbringen? Gibt es da Einstellungskriterien oder auch basiert das alles auf einer persönlichen und einer fachlichen Sympathie?
Naja, ich würde nicht sagen, die Sympathie hilft, aber es ist sicher, es gab 2 ganz klare Kriterien. Das eine Kriterium war Ensembletheater, also den Fortbestand eines Ensembletheaters zu gewährleisten. Und das andere war die Anforderung, einen Spielplan zu gestalten, der sich im klassischen oder auch mit dem klassischen Kanon, Textkanon beschäftigt.
Darüber reden wir gleich. Erstmal noch ein bisschen den Werdegang von Ihnen als Fotografiestudium, Germanistik, Anglistik, Philosophiestudium, ein Kinderfilm, der es auf die Berlinale geschafft hat und dann gleich Theaterengagements in ganz Deutschland und darüber hinaus. Sie sind auch Opernregisseur, Sie haben eben die Oper schon mehrmals erwähnt. Ist das ein typischer Werdegang für einen Intendanten?
Also ich weiß nicht, in unserem Beruf ist es ganz schwierig von typisch zu reden, weil es gibt eigentlich keinen typischen Lebensweg. Ich bin das Besondere vielleicht noch, was meine Generation betrifft, ist, dass wir auf keinen Regiehochschulen waren. Das hat sich danach dann sehr stark verändert. Wir haben tatsächlich, also diese ganze 63er-Generation wie Karin Bayer und so, wir haben alle assistiert. Wir haben das quasi Learning by Doing erfahren. Und sind dann darüber quasi übers Machen in den Beruf reingegangen. Die Generation nach uns kommt fast ausschließlich von Hochschulen oder Regiehochschulen.
Und Ihr Werdegang ist der praktikablere oder der schönere?
Naja, es ist der, dass man sozusagen, man fängt ja nicht an, um Intendant zu werden, sondern man fängt irgendwo an, und weil man Theater machen will, und dann ist man plötzlich ein Regisseur und dann versucht man, Regisseur zu bleiben, und dann geht man Stück für Stück sozusagen seinen Weg. Wie Sie schon angedeutet haben, bei mir ging der sehr stark durch die ganze, also sehr viel durch die ganze Republik bis nach Wien und so. Und das ist dann auch ein sehr eigenes Leben, was man führt, weil man tatsächlich über mehrere Jahre quasi immer 3 Monate in einer Stadt ist, in einer fremden Theaterwohnung wohnt, am Flughafen, mehr Zeit am Flughafen als woanders verbringt und dann nach 3 Monaten wieder in die nächste Stadt zieht. Und das ist schon besonderes Leben. Das muss man auch lernen, dieses Leben zu führen. Das ist kein normales Leben.
Das müssen Sie jetzt aufgeben und Sie müssen hier sesshaft werden und Sie müssen ganz viel Verwaltungstätigkeiten machen und auch unter Umständen Bauleitung, ja. Darüber sprechen wir später auch noch. Das Inszenieren stand immer im Vordergrund. Was passiert jetzt damit? Haben Sie dafür noch Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich mache, das ist ja jetzt mein quasi 14. Jahr als Intendant. Ich war 5 Jahre davor in Essen und beziehungsweise 7 Jahre in Bochum. Ich habe also in den 12 Jahren davor gelernt, das Verhältnis oder da eine Verhältnismäßigkeit mir zu arbeiten. Grundsätzlich ist es so, ich bin nicht der erste Regisseur am Haus, sondern ich bin Intendant. Der Intendant entscheidet, was gut und richtig fürs Haus ist. Und es kann durchaus sein, dass der Intendant entscheidet, dass der Regisseur Weber an der Position nicht richtig für das Haus an der Stelle ist. Das hat zur Folge, dass ich ein sehr, sehr starkes Team um mich herum immer aufgebaut habe. Das habe ich auch in Bochum so gemacht, auch in Essen und jetzt wieder in Frankfurt. Und da wird sehr genau und gemeinsam entschieden, was dann im Ablauf richtig ist. Jetzt hier in Frankfurt kommt noch hinzu, dass ich noch die Position des Geschäftsführers einnehme. Also die Reihenfolge ist eigentlich Geschäftsführer, Intendant, Regisseur. Und in der Reihenfolge ist eigentlich auch mein Arbeitspensum.
Also viel.
Ja, aber gut.
Oliver Rehse hat kurz vor seinem Weggang gesagt, es ist ein schöner, aber wahnsinnig anstrengender Job und Sie brauchen starke Nerven. Haben Sie das schon gemerkt jetzt in den 3 Monaten?
Oh ja, ich glaube, wenn man 12 Jahre lang im Ruhrgebiet Theater gemacht hat, dann hat man sich ziemlich gute Nerven angearbeitet, sonst könnte man das nicht bestehen.
Ist das Ruhrgebiet speziell?
Das Ruhrgebiet ist Deutschland ist ja überhaupt sehr speziell, sehr unterschiedlich. So, also das vergessen die Leute immer, die vielleicht sich nur in Berlin und München aufhalten. Die regionalen Unterschiede in Deutschland sind sehr, sehr deutlich zu spüren. Und wenn man Stadttheater macht, dann finde ich, merkt man das besonders. Es ist kaum eine Stadt mit der anderen zu vergleichen. Selbst im Ruhrgebiet ist zwischen Bochum und Essen ein Riesenunterschied. Das sind 20 Minuten und zwischen Wiesbaden und Frankfurt gibt es ja nun auch viele Unterschiede und Darmstadt und so. Also es ist sehr spezifisch immer und man macht ja Theater für eine Stadt primär. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man ein Verhältnis zu dem Ort, zu der Stadt entwickelt und dann kann man da dann auch entsprechend seinen Nervenhaushalt entsprechend darauf ausrichten.
Jetzt sagen Sie aber nochmal, warum ist das so speziell, was Sie an Nervenkostümen jetzt sich angeeignet haben? Was ist da anders im Ruhrgebiet?
Naja, also anders in dem Sinne, ich kann jetzt nicht nur sozusagen besonders, die Situation ist und war im Ruhrgebiet, dass das Ruhrgebiet 12 Jahre, also unter enormem ökonomischen Druck steht und stand, dass das eine Region ist, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt an dieser Boom, oder das ist das Gegenteil einer Boom-Region, so. Und man muss sehr, sehr genau wissen und sehr, sehr genau und hart darum kämpfen, wenn man Theater und Kultur überhaupt machen will in der Region, weil einfach kein Geld dafür da ist oder sehr wenig Geld dafür da ist. Und es gibt keine Selbstverständlichkeit für das, was man da tut. Und deswegen muss man sich das immer wieder erarbeiten. Das haben wir dann auch getan, indem wir 2010 Kulturhauptstadt sehr stark mitgeprägt haben. Und ja, und da muss man dann auch in der Kommunalpolitik oder auch in der Landespolitik teilweise sehr klare Kante zeigen und die Dinge, die man da führt, verteidigen.
Das können Sie hier vermutlich auch sehr gut brauchen, bevor wir darüber weiterreden. Musik haben Sie mitgebracht und das ist ein Tipp von Ihrer Tochter.
Ja, das ist ein belgischer Rapper, der auf Französisch singt, Stromae, hat nordafrikanische Wurzeln und das Lied heißt Papa Ute. Also Vater, wo bist du? Und erzählt die Geschichte der Suche des Jungen nach seinem Vater, der ihn verlassen hat. Das ist ein ganz tolles Lied und das ist das erste Lied, was meine 9- oder 10-jährige Tochter entdeckt hat, was ich nicht kannte und was wir dann ganz viel gemeinsam gehört und gesehen haben.
Generationenübergreifend.
Generationenübergreifend und eine Musik, die ich so nie kennengelernt hätte. Und das ist ein ganz tolles Lied.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur, das war der belgische Hip-Hopper Stromae. Das ist Musik, die Anselm Weber, Intendant des Frankfurter Schauspiels, mitgebracht hat. Und eben gesagt hat, das ist Musik, die seine Tochter entdeckt hat. Das ist vielleicht auch so was Schönes, was Theater sein kann, also auch generationenübergreifend und die Generationen wieder zusammenbringen. Ich habe das Gefühl, bei dem, was Sie so angekündigt haben, was Sie so planen, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie haben, dass man eben Theater auch einer größeren Menge von Leuten gleichzeitig öffnet.
Das ist überhaupt das Ziel meiner Arbeit oder das ist vielleicht die Überschrift über all dem, was ich tue, dass ich wirklich denke, Theater für eine ganze Stadt zu machen und nicht für ein spezielles Publikum. Mhm. Wir haben unsere Hauptaufgabe oder unseren Hauptmerk natürlich auf die große Bühne gelegt zu Anfang, aber die Kammerspiele sind genauso wichtig. Gleichzeitig haben wir ein großes Jugendprojekt initiiert mit All Our Futures über 3 Jahre, wo wir aus dem Theater herausgehen, wo wir in die Stadtteile gehen, wo wir in die Schulen, an die Schulen gehen. Wir haben mit den verschiedensten Institutionen Frankfurts Kooperationen entwickelt. Aus meinem Arbeitsverständnis heraus ist der Theater immer quasi die Herzkammer einer Stadt. Und die muss dann auch entsprechend die Stadt entsprechend abbilden.
Und die Stadt muss es auch mögen. Frankfurter Bürger sind ganz wichtig. Gerade in Frankfurt ist die Bürgerschaft wichtig, damit ein Theater auch funktioniert. Haben die sie schon adoptiert?
Also ob sie mich adoptiert haben, weiß ich nicht, da müsste ich nochmal nachfragen, aber ich kann nur sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so viel offenen Armen und wenn es etwas gibt, was mich wirklich berührt, ist die Wärme und die Herzlichkeit, mit der wir hier begrüßt worden sind. Das ist in der Form nicht selbstverständlich, überhaupt nicht und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Es ist einfach eine Besonderheit von Frankfurt, dass egal wo Sie sind, auf welche Einladung oder bei welchem Geburtstag, jeder war schon mal in seinem Leben weg. Jeder weiß, wie es ist, neu in eine Stadt zu kommen und jeder fragt Sie sofort, wie geht's Ihnen, was macht's Ihnen, brauchen Sie etwas? Und das hat einen diese Gastfreundschaft ist also wirklich ganz, ganz einnehmend. Und was das Publikum betrifft, könnte es uns gar nicht besser gehen. Frankfurt ist neugierig, Frankfurt ist offen, Frankfurt ist klug und wir sind so unglaublich toll besucht im Moment, dass ich ja ganz überwältigt bin.
Wahrscheinlich wollen die Leute auch sehen, was macht denn der Neue, denn der alte Oliver Rehse hat ja auch relativ große Fußspuren und Fußstapfen hinterlassen. Hat sie das ein bisschen nervös gemacht am Anfang?
Nein, das hat mich nicht nervös gemacht. Also das ist ein Beruf und ich habe mich sehr gefreut für das Schauspiel, dass das unter Oliver Rehse so erfolgreich gewesen ist. Sicher hat es die eine oder andere kritische Stimme gegeben, die gesagt hat, das schafft er nicht. Aber nach diesen berühmten 100 Tagen muss ich sagen, keiner redet mehr davon. Es ist eine Zeit, die gewesen ist, die schön gewesen ist und jetzt beginnt was Neues. Und wie wir gerade aufgenommen werden, ist das, ja, habe ich gerade schon gesagt, ein ganz tolles Erleben.
Ich habe auch den Eindruck, ich sage es mal positiv, Sie muten der Stadt und Ihren Theatergängern gleich mal eine ganze Menge zu.
Richtig.
Im positiven Sinn. Sie kommen mit einem Riesensack voller Pläne. Das betrifft nicht nur den Spielplan. Was haben Sie alles vor? Spielplanmäßig, aber auch, was alles so drumherum im Schauspiel stattfinden muss.
Vielleicht ist das am besten zu beschreiben an der Eröffnung. Wir haben, Jan Bosse hat mit seinem Bühnenbildner Stefan Lemay einen Richard eingerichtet, Richard den Dritten. Das Bühnenbild ist quasi der Inbegriff dessen, wie wir Theater denken oder wie ich Theater denke. Das ist ein Gesamtraumkonzept, wie es in der Form es wirklich nur in Frankfurt gibt. Das Publikum kommt also rein und sitzt auf 4 Ebenen, auf 4 Tribünen um das eigentliche Spielgeschehen in der Mitte herum. Es ist also wirklich im tiefsten Sinne demokratischer Theaterraum, der einlädt zur Teilhabe. Und zwischen diesen 750 Menschen spielt dann ein 10-köpfiges Ensemble 30 Rollen. Und angeführt von einem fantastischen Wolfram Koch. Und Frankfurt steht danach. Das muss man einfach erlebt haben. Und ich war viel hier in Frankfurt, auch im Theater. Und so oft habe ich Frankfurt nicht im Publikum danach stehen sehen. Und das waren Ovationen. Und das ist das eine. Das heißt, man versucht, klassische Texte neu zu denken, anders zu denken. Danach haben wir zum Beispiel Woyzeck oder auch Rose Bernd, beides Stoffe, die mit Jana Schulz in der zentralen Rolle zu sehen waren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in den Kammerspielen uns bemühen, sehr stark neue Texte zu transformieren, neuen Ästhetiken auch umzugehen. Dann kommt das Jugendprojekt, was in der Form in Frankfurt noch nie da gewesen ist und auch innerhalb Deutschland in der Form wirklich das größte Jugendprojekt in der Form ist. Ja, mit 200 Jugendlichen über 3 Jahre. In 3 Jahren wird es dann auf der Bühne, einer großen Bühne, eine Aufführung geben. Dann haben wir eine Redenreihe eingerichtet, wo wir uns zu aktuellen Themen, mit aktuellen Themen beschäftigen. Und wie gesagt, sehr unterschiedliche Kooperationen mit Partnern entwickelt.
Ich finde ja sehr interessant Diskussionen, die Gesellschaft betreffen und die Politik eigentlich auch führen müsste, die aber oft in der Politik eben einfach nicht geführt werden. Stichwort Werte zum Beispiel ist Ihnen ganz wichtig. Da haben Sie auch eine eigene Reise, laden Leute ein, wie Can Dündar zum Beispiel. Was machen Sie für Erfahrungen damit?
Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft im Moment leben, wo es ein großes Redebedürfnis gibt. Also es ist anders als noch vor, ja, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Das Bewusstsein oder auch das Bedürfnis, sich einzumischen, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, glaube ich, ist ganz hoch. Und es gibt einen großen Wunsch nach Kommunikation. Das ist das, was ich feststelle. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Vorstellungen gerade so gut besucht sind. Weil es eine Form von Diskurs einfach darstellt, den wir als Ort anbieten. Und es ist ein öffentlicher Diskurs. Und so viele Orte gibt es ja nicht in einer Gemeinschaft, in einer Stadtgesellschaft, in denen der öffentliche Diskurs so offen geführt wird wie in einem Theater.
Und sind wir alle einfach verunsicherter und wollen mehr reden darüber?
Ja, also wir sind.
Oder sind die Zeiten einfach ganz anders geworden, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, wo wir vor 5 Jahren noch gesagt hätten, das kann überhaupt nicht passieren?
Genau.
It can't happen here, sozusagen.
So, also ich würde sagen, ich würde die Zeitspanne sogar noch knapper setzen. Ich würde sagen, vor 2 Jahren hätte niemand gedacht, dass das, was uns, womit wir uns konfrontiert sehen, gerade möglich wäre. Mhm. Und das ist sozusagen, da muss man, also das fängt natürlich mit Amerika und Trump an, aber es geht über alle anderen Gesellschaftsformen und auch politischen Bereiche hinaus. Wir erleben wahrscheinlich gerade eine Zeitwende und wahrscheinlich vielleicht sogar eine Zeitwende von historischem Ausmaß. Und das spürt die Menschen. Das ist natürlich ein Sensorium, was im Raum steht und darüber will geredet werden.
Jetzt kommen aber ins Theater meistens die Leute, die sich eh einig sind.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht. Also wenn ich mir allein angucke, wie viel Redebedarf und wie komplex es war, dieses Jugendprojekt darzustellen und es auch zu erklären. Das haben bis jetzt immer noch bei weitem nicht alle verstanden, warum geht ein Theater, also ein Stadttheater in die Stadtviertel und versucht mit Jugendlichen ein Theater zu machen. Da gibt es keinerlei, also in vielen Bereichen keinerlei Selbstverständlichkeit. Die kann man nicht voraussetzen. Und auch in anderen Bereichen ist, glaube ich, die Frage nach, wo kann ich mich äußern? Also wo ist das Forum? Ja, Theater ist ja immer auch der Referenzraum einer Gesellschaft, gerade unserer bürgerlichen Gesellschaft. Das ist einfach ein historisch gewachsener Moment. Also dem Anspruch müssen wir auch genügen. Ja, wir können nicht nur am Abend in Anführungsstrichen schöne Kunst machen. Das geht nicht. Ja, sondern es muss einen Ort, vielleicht neben der Universität ist das der zweite Ort, geben in so einer Stadtgesellschaft, die sich öffnet und diesem Bedürfnis auch nachgeht.
Schöne Kunst und noch viel mehr ist auch Musik. Sie mögen Van Morrison.
Ja. The Healing Game, wahrscheinlich meine Lieblings-CD oder LP. Ich glaube, es ist die CD, die ich am meisten gehört habe in meinem ganzen Leben.
Und welche Gefühle setzt Sie frei, wenn Sie es dann wieder hören?
Jedes Mal bin ich ergriffen. Wenn Traurigkeit so schön sein kann, dann ist es toll.
Here I am again. Back on the corner again. Back where I belong. Where I've always been. Everything the same. it'll never change. I'm back on the corner again. Your little healing game.
Anselm Weber, der neue Chef des Frankfurter Schauspiels, ist im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir sind beide noch ein bisschen ergriffen von Van Morrison. Es ist wirklich zeitlos schön und der Mann ist einfach großartig. Ja. Sie haben die Jugendlichen jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit denen Sie ein lange angelegtes Projekt machen. Denken Sie denn, auch die Kids kommen anders aus einem Theater wieder raus und zwar in diesem Fall, weil sie mitarbeiten, verändert das auch etwas in ihrem Umfeld oder in ihren Köpfen? Ich habe auch oft das Gefühl, die Jugendlichen oder die Kinder sind heute schon auch etwas verunsicherter, als es noch in der letzten Generation waren.
Also grundsätzlich ist dazu Folgendes zu sagen, Kultur ist ja kein Selbstläufer. Mhm. Kultur ist etwas, was man lernen muss. Auch wir alle haben, oder ich habe Kultur gelernt. Ich habe es durch meine Eltern vermittelt bekommen, ich habe es durch die Schule vermittelt bekommen, ich habe es durch mein Umfeld vermittelt bekommen. Also, und das, was wir als Kulturbegriff verwenden, ist kein selbstständiger Begriff beziehungsweise ein Begriff, der irgendwie vererbt wird. So, das muss man wirklich Menschen beibringen. Und wir tun das, indem wir versuchen, darüber nachzudenken, was für diese Jugendlichen denn eigentlich Kultur ist. Und das ist die Frage nach der Identität. Wir stellen die Frage quasi nach ihrer Zukunft. Wir stellen die Frage, wie wollt ihr leben? In was für einer Welt wollt ihr leben? Und indem sie diese Fragen sich stellen und das darauf künstlerisch reagieren beziehungsweise Antworten suchen, schaffen sie dann, und gibt es ein Dreieck, das ich immer verwende, und zwar zwischen Identität, Kreativität und Energie. Und darum geht es in dem Moment.
Das würde auf uns aber auch zutreffen, jetzt nicht nur auf Jugendliche, denke ich mal. Also
absolut, aber die Frage ist, wer hat das letzte Mal einen Jugendlichen gefragt, genau nach diesen Fragen gefragt und sie auch selbstständig beantworten lassen.
Kommen deine Lehrer auch mit?
Also wir hatten zu den wirklich großen, also zu den beeindruckenden Momenten, die ich in den letzten 100 Tagen hatte, war die Pressekonferenz zu All Our Futures. Da waren alle Beteiligten, Schulleiter, Lehrer, war ein Teil der Jugendliche, die es machen ja, wird geleitet von 10 Frankfurter Künstlern. Und ich habe alle Schulleiter bzw. Schulleiterinnen gefragt, warum sie sich für dieses Projekt engagieren. Und die Antworten waren so emotional und waren zum Teil so ergreifend, dass man gemerkt hat, was dafür, ich sage es jetzt mal so, Notstand auch dahinter ist, dass es so ein Projekt jetzt also quasi dann gibt. Und wie sehr es eine Notwendigkeit gibt, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und das hat mich zutiefst bestärkt, an dem Punkt weiterzumachen.
Also Kooperationen in alle Himmelsrichtungen und das Theater eben nicht als Mittelpunkt, sondern auch als Teilnehmer.
Genau.
Vielleicht.
Genau.
Kultur für alle, hat ja Hilmar Hoffmann damals gesagt, Kultur für alle als konkrete Lebenshilfe auch bei Ihnen? Also als das Theater nicht als Ort einer Hochkultur für ein paar wenige, sondern...
Absolut. Ich störe mich nur ein bisschen mit meinem Begriff Lebenshilfe, aber...
dann formulieren wir es anders.
Aber es ist sozusagen Kultur als Lebensmittelpunkt. Kultur ist keine Frage, darf keine Frage des Milieus sein, sondern Kultur muss uns lernen und muss uns helfen, Konflikte zu lösen und beziehungsweise Fragen zu stellen und dann Konflikte zu lösen.
Was haben Ihre Eltern bei dem Vererben des Kulturgens richtig gemacht, dass Sie so leidenschaftlich geworden sind? Das funktioniert ja nicht immer.
Ich glaube, ich komme aus einer sehr ethisch geprägten protestantischen Haushalt, vor allem meine Mutter, Großfamilienkind. Das Kollektiv war immer wichtiger als das Individuum. Es war immer sozusagen, die Gruppe stand immer über dem Anliegen des Einzelnen. Das ist halt in der Großfamilie so. Und das ist auch eine Erfahrung, die über die Jahrzehnte, mit der ich immer wieder im Kulturbetrieb sehr stark angeeckt bin, weil das natürlich nicht unbedingt erstmal das ist, was im Kulturbetrieb von einem verlangt wird. Weil im Kulturbetrieb normalerweise man es schon eher den Ego-Shooter vorfindet. Ich finde aber im Sinne eines Hauses, was ich auch als Intendant und Geschäftsführer zu leiten habe, geht es immer darum, Gemeinsamkeit zu schaffen. Also ich bin jemand, der davon fest überzeugt ist, dass nur ein Ort, der innen ausgewogen agiert und gut agiert und offen agiert, dass der nach außen strahlen kann. Ich halte nichts von ja, Arbeitsvorgängen, wo sich Egoismen durchsetzen und sich dann nach außen möglicherweise ein Erfolgsmodell darstellt, das sich nach innen aber nicht transparent abbildet.
Das heißt, Sie brauchen auch einfach ein Ensemble, mit dem Sie eins sind.
Ja, eins heißt nicht, dass man sich nicht auch diskutiert und streitet, aber ich brauche vor allem, was ich brauche, sind Mitarbeiter und es ist ein Umfeld, in dem ich offen und klar die Dinge benennen und wir die Leistungsanforderungen auch entsprechend formulieren können. Und das eben halt immer im Diskurs. Also ich finde, Diskurs ist die entscheidende Form, auch ein Unternehmen zu führen. Ich kann nicht alles wissen und ich kann auch nicht alles richtig machen. Und es gibt jeden Tag immer wieder genügend Entscheidungen, die können andere besser beurteilen als ich. Und dann frage ich danach und dann bilde ich mir eine neue Meinung.
Sie machen es ja auch nicht ganz allein. Ihre Stellvertreterin Marion Tietke ist schon lange Professorin in Frankfurt und ist vermutlich in jedem Entscheidungsprozess direkt beteiligt. Wie wichtig ist Ihnen das auch, dass Sie das teilen, das Leiden?
Also das war sozusagen die einzige Bedingung, die ich an Frankfurt gestellt habe, als man mich gefragt hat, ob ich das dann definitiv machen möchte. Herr Semmelroth, habe ich gesagt, es gibt eine einzige Bedingung und das ist, dass Marion Tietke meine Stellvertreterin werden kann. Und ja, so wichtig ist mir das.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Intendant, sondern plötzlich auch sowas wie ein Bauleiter geworden. Mhm. Beziehungsweise Sie sind jetzt da reingekommen in diese aktuelle Diskussion um Neubau oder Renovierung des Schauspiels im dreistelligen Millionenbereich. Mhm. Das kocht gerade hoch. Nervt Sie das eigentlich, dass das ausgerechnet jetzt anfängt?
Man hätte das mir anders moderieren können. Ich habe das sozusagen ein bisschen durch die Hintertür erfahren. Ich habe mir aber abgewöhnt, in dem Beruf mich darüber zu beschweren, dass der anstrengend ist. Das ist halt einfach so, dass das dann in der Folge unglücklich ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern unglücklich gelaufen ist. Das, glaube ich, muss man so und kann man auch offen so beschreiben. Und jetzt muss man halt versuchen, diese Diskussion auch wieder sinnvoll einzufangen und da zielorientiert zu arbeiten.
Kann es sein, dass die Diskussion so lange läuft, dass Sie schon lange nicht mehr da sind, wenn es tatsächlich den ersten Stein gelegt wird?
Auch das ist möglich. Da fließt noch viel Wasser den Main.
Was bräuchte das Schauspiel denn?
Also erstmal brauchen tut das Schauspiel gar nichts, weil das Schauspiel ist durch das Alleinstellungsmerkmal der großen Bühne und der in Frankfurt sehr geliebten kleinen Bühne, den Kammerspielen. Das ist einfach ein sehr beliebter Ort. Und dann haben wir noch das Depot. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Das Problem ist, dass die Bausubstanz leider so schlecht ist, also nicht der Bühnen, sondern des Gebäudes an sich, dass die Architekten bzw. die verantwortlichen Ingenieure sagen, dass das irgendwann, wie sie so das formulieren, so schön abgängig ist. Also abgängig heißt, das ist dann irgendwann nicht mehr haltbar und tragbar. Und das wird die entscheidende Frage sein, eine Renovierung möglicherweise teurer ist als ein Neubau. Und ein Neubau aber vor Ort würde bedeuten ja, dass beide Sparten auswandern müssen, ausziehen müssen. Und das wiederum ist das, wovor jeder Theatermann einfach nur, da packt er seinen Koffer und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Weil wenn sie ihr Zentrum verlieren, wenn sie ihre Bühne verlieren, wenn sie in irgendwelche Ausweichspielstätten verlegt werden, das zeigen alle Beispiele. Man muss nur nach Düsseldorf gucken, man muss nach Köln gucken, man muss damals den Umzug der Münchner Kammerspiele sich angucken. Alles, was wir uns jetzt im Moment aufgebaut haben, und mit uns meine ich Oliver Rehse die letzten 7 Jahre und jetzt wir weiterführen, wäre mit einem Schlag einfach gefährdet.
Um darüber nicht weiter sich Sorgen zu machen, gibt es jetzt Musik von den Beatles?
Ja. Hey Jude, Hey Jude ist das Lied meiner Jugend. Ich habe nochmal nachgedacht, also unter anderem, ich habe als Jugendlicher viele Fahrradtouren gemacht mit Freunden und eine Fahrradtour, da sind wir die Loire entlang bis nach Brest, Bretagne geradelt und da waren sehr viele Berge und immer wenn wir den Berg runtergefahren sind, haben wir zum Beispiel Hey Jude gesungen und das ist aber auch ein anderes, das ist das Lied meiner Jugend.
Das heißt, Sie waren auch eher der Beatles-Fan und nicht der Stones-Fan, also der Brave.
Wobei es die besseren Songs sind.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. When you begin to make it. Better.
Doppelkopf in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Anselm Weber. Und, hey Jude, ist da noch eine schöne Geschichte dahinter?
Ja, es ist die, genau, also Paul McCartney hat das Lied meiner Kenntnis nach geschrieben für den Sohn von Lennon, Jule, glaube ich, hieß der eigentlich. Und weil Lennon sich getrennt hatte und der Sohn so traurig war, dass er seinen Vater immer nicht mehr gesehen hat. Und dann hat Paul quasi dem Jungen das Lied geschrieben. Und ich glaube sogar, dass in den anfänglichen Textzeilen, als es auch immer Jule hieß, und dann hat Paula McCartney das aber dann auf Jude geändert, damit das nicht ganz so offensichtlich ist.
Julien macht hier heute auch selber sehr schöne Musik.
Genau.
Wir haben schon mal über Fußball geredet, wir beide. Da waren Sie gerade im Begriff, ein Fan von Eintracht Frankfurt zu werden, kurz vor dem Pokalfinale zwischen Dortmund und Frankfurt, als Sie sich schon anschickten, die Koffer zu packen und aus dem Ruhrgebiet hierher zu kommen. Sind Sie da auf einem guten Weg zum Eintracht-Fan?
Naja, also es ist so, ich muss es ganz offen gestehen, ich bin jetzt auch zu alt dafür, ich bin und bleibe ein Fan des FC Bayern. Ich bin als Kind, war das mein Schulweg. Ich bin quasi an der Sebnerstraße jeden Tag mindestens zweimal vorbeigegangen, habe die Bälle über den Zaun geworfen. Das Problem im Theaterleben ist, dass es nichts Schlimmeres gibt, als Fan des FC Bayern zu sein. Das ist sozusagen ein Ausschlussgrund.
Ist nicht nur im Theaterleben so.
Ich habe in meinem Theaterleben mehrfach mit dem Gedanken getragen, dann die coolen Clubs zu wählen. In Hamburg, St. Pauli, natürlich im Ruhrgebiet kann man Dortmund oder Bochum oder so, was auch immer, Schalke. Aber letztendlich fand ich das eine Charakterlosigkeit und dann habe ich mir das jetzt angewöhnt. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren und seit 35 Jahren versuche ich es zu erklären. Verstehe aber jeden, das sage ich ganz deutlich, verstehe jeden, der den Verein nicht mag.
Ist Frankfurt ein cooler Club?
Ich habe Frankfurt als, sage ich offen, harten Club erlebt. Also in den 90ern, die Fanszene, da ging es schon ganz schön zur Sache. So. Ich habe Frankfurt immer als einen Club erlebt, die Diva, also ein bisschen. Also ganz schnell oben, ganz schnell unten. Mit tollen Fußballern. Auch jetzt wieder, finde ich, Kovac macht einen super Job. Ist ein Club, der sehr, finde ich, gedanklich breit aufgestellt ist. Und ich finde momentan ein sehr kluger Club. So, also ich finde das einen intelligenten Club. Dass man mit den Mitteln das erreicht gerade, finde ich klug.
Fußball und Theater ist ja auch ein bisschen ähnliches Fach.
Sehr ähnlich, ja. Sehr ähnlich.
Also haben wir auf der einen Seite Schauspieler, auf der anderen Seite Fußballspieler. Wo ist denn da die Schnittmenge?
Die ist, also allein der Intendant schon. Also der ist sozusagen, wenn er was liest, dann liest er den Sportteil und dann liest er das Feuilleton. Nein, das ist, ich glaube, dass die Nähe hat einfach was mit der Form zu tun. Es ist halt ein Fußballspiel, es gibt diese Leidenschaftlichkeit. Man weiß, dass nach 90 bzw. 120 Minuten, wenn es nicht ein Elferschießen gibt, dann vorbei ist. Das ist im Theater auch so. Die Spiellänge ist sozusagen auch ein oder begrenzt. Nichts ist schlimmer als ein schlechter Theaterabend, grauenhaft, aber nichts kann so sehr begeistern wie ein toller Theaterabend. Nichts ist innervierender als ein schreckliches Fußballspiel. Und nichts ist großartiger als ein leidenschaftlicher Fußballkampf.
Das heißt, man kann also auch die Beine der Spieler oder die Torschüsse vergleichen mit guten Texten oder wunderbaren Arien in der
Also
Oper?
Mit den Beinen weiß ich jetzt nicht. Da gibt es diesen schönen Spruch aus dem Ruhrgebiet, du hast die Beine nicht zum Rasieren da, sondern zum Laufen. Nein, wenn ein kluger Spielzug, ein genialer Einfall auf dem Platz ist wie eine außergewöhnliche Leistung auf der Bühne und im sängerischen Also es ist, glaube ich, so ein Moment des Außerordentlichen. Es ist ein Moment, wo Dinge passieren können, die sonst in unserer doch sehr durchrationalisierten Welt eben nicht immer möglich sind. Und das ist das Tolle und das ist, glaube ich, die Schnittmenge zwischen beiden Welten.
Was löst bei Ihnen die Emotionen aus auf dem Fußballplatz?
Na, da bin ich ganz naiv. Ich habe eine meiner wirklich, glaube ich, ersten Ohrfeigen von meinem Vater auf dem Fußballplatz gekriegt. Da waren wir Bayern, Lissabon, Europacup-Spiel. Und ich glaube, Bayern, wir lagen 1-0 zurück und dann irgendwann beim 5-1 habe ich angefangen, auch diese Schmähgesänge zu singen. Und da hat mein Vater gesagt, das macht man nicht. Und dann habe ich weitergesungen. Dann hat er gesagt, so, dann hat er mir ein Ohrfeige gegeben. Also da bin ich ganz naiv. Also da fange ich dann an. Da stehe ich dann und dann feiere ich mit. Da bin ich leidenschaftlich.
Sie sind ja dann auch sowas wie ein Trainer bei Ihrem Ensemble, ja. Und der Niko Kovac ist auch sowas wie ein Regisseur.
Absolut.
Sie sind ein bisschen im Vorteil, weil das Ensemble vermutlich eher das hinkriegt, was Sie sagen, als die Mannschaft, wenn die mal die Philosophie des Trainers nicht so richtig umsetzen kann.
Es geht ja um Begriffe und es geht ja um eine Philosophie und es geht darum, Dinge zu vermitteln. Und das ist bei mir auch so. Also ich versuche schon, ich habe 28 Schauspieler engagiert, ich habe einen Kreis von festen Gästen und ich muss das sehr genau moderieren, warum wir was tun. Und das versuche ich sehr transparent zu tun. Und den Eindruck habe ich momentan von Kovac auch, dass das, was er tut, sehr offen moderiert. Und das ist eine Ähnlichkeit. Also ich bin jetzt kein Angelotti, der irgendwie schlecht gelaunt, Zigaretten rauchend am Rand steht und nicht mit den Leuten redet, sondern ich versuche im Gespräch, ich versuche das, was ich tue, zu erklären und zu beschreiben.
Sind Sie sich eigentlich schon begegnet?
Nein, leider nicht. Aber er hat ja mal beim FC Bayern gespielt, übrigens recht erfolgreich. Mit seinem sehr guten Bruder auch.
Der auch in Frankfurt ist.
Ich weiß, der ist Co-Trainer.
Was machen Sie denn, wenn Sie nicht im Theater sind? Kommt das überhaupt vor?
Ja, es ist im Moment sehr selten. Was mache ich? Ich lese und ich habe mir erlaubt, das ist ganz toll, kann ich jedem empfehlen, ich habe mir die Frankfurter Museumskarte gekauft und ich laufe am Main entlang und laufe die Frankfurter Museen ab. Immer wieder. Gehe ich eine halbe Stunde rein und dann laufe ich auf der einen Seite runter, dann gehe ich wieder ins nächste Museum und dann gehe ich wieder ein Stück weiter, dann gehe ich wieder über den Main und das ist ganz toll, weil diese Museumskarte, die verpflichtet einen ja nicht, da kann man ja immer wechseln und halbe Stunde rein und raus und alles gut.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Job, den Sie haben, eine gewisse Gefahr der Schizophrenie mit sich bringt. Haben Sie davon schon was gespürt?
Ja, das ist ein Satz, den ich gesagt habe, weil ich habe gesagt,
ich wenn du... Ich wollte es jetzt so deutlich nicht sagen.
Ja, das können Sie gerne. Ich habe gesagt, wenn man Geschäftsführer, Intendant und Regisseur ist, dann ist das eigentlich eine bipolare Persönlichkeit, weil kein Geschäftsführer kann sich mit dem Intendanten immer einig sein und das... Und ein Regisseur muss eigentlich erstmal eine Gegenposition zum Intendanten aufbauen. Kann ich nur mit Ja beantworten. Das ist sozusagen, ich muss mich immer entscheiden, wer ich bin.
Ein schönes Lebensziel.
Stimmt.
Was sagt denn Ihre Frau dazu?
Meine Frau hat ein relativ gutes Sensorium, mit wem sie dann gerade am Tisch sitzt.
Und wen von den vielen mag Ihre Tochter am liebsten?
Ich glaube, meine Tochter mag im Moment alle drei nicht besonders gern, weil es dazu führt, dass er relativ wenig daheim ist. Ja, was macht denn der fremde Mann am Küchentisch?
Wir wünschen Ihnen, dass sich das zumindest ändert,
ja.
Ohne dass Sie Leidenschaften verlieren müssen.
Ja.
Und was ist das Nächste, was Sie sich erträumen, was Sie hier mal machen? Also unabhängig von den Verwaltungsjobs?
Also was ich mir wünsche, ist tatsächlich auch wieder was anderes, weil wir machen ja All Our Futures, diese große Abschlussinszenierung, von der ich erzählt habe, in 3 Jahren, Ostern in 3 Jahren, also dann. Und die habe ich noch nicht durchfinanziert. Und ich wünsche mir, dass alle Frankfurter Stiftungen und die Frankfurter Stadtgesellschaft mir dabei helfen.
Sie könnten auch bei Herrn Löbe mal eine Oper inszenieren.
Das werden wir auch weiter tun, aber das ist nicht etwas, was ich mir wünsche. Das ist Teil meines Arbeiten, also meines Berufsbildes. Und da warte ich, was dann kommt.
Anselm Weber, für alles, was Sie angehen und alles, was Sie machen, alles Gute. Vielen Dank für den Besuch hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir haben noch eine letzte Musik von Didi Bridgewater.
Ja, Didi Bridgewater featuring Gabin und Into My Soul. Und ich dachte zum Abschluss einfach gute Laune Musik.
Was das Theater auch leisten und liefern soll. Gute Laune und ein bisschen was zum Nachdenken.
Dankeschön.
Vielen Dank. Alles Gute. Ganz herzlich. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
Wrapped up in